Tratsch und Tacheles. Mit Tesfaye und Tesfu. Einen wunderbaren guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr diese Folge hört. Hallo und herzlich willkommen zu Tratsch und Tacheles. Und im Grunde genommen, Tarek, hätte ich dich heute gerne mit einer Vuvuzela begrüßt. Mit einer Vuvuzela.
Was ist das denn?
Das ist so ein Instrument, was in Südafrika bei der Weltmeisterschaft 2010 eingeführt wurde und was alle in den Wahnsinn getrieben hat. Weil das ist halt so eine Tröte, so eine laute Tröte, die im Stadion halt wie verrückt benutzt haben. Und das hat aber dann, wenn du das im Fernsehen gehört hast, dafür gesorgt, dass du die ganze Zeit halt so eine ganz komische, für Fußballstadion ungewohnte Geräuschkulisse hast. So,
okay.
Ne? Und irgendwann wurde die auch verboten in Stadien, weil halt alle gesagt haben, dieser Sound ist einfach so nervtötend. Das macht gar keinen Spaß.
Aber ich dachte, es ist gerade EM. Warum sind denn die auch in Südafrika auf einmal?
Na, sind sie
ist
nicht?
Das
meine
jetzt so?
Nein,
gehört jetzt Südafrika
nein, aber
zur
die Vuvuzela,
EM?
Die Vuvuzela gehört seit der Fußball-Weltmeisterschaft 2010.
Ach so.
Zur Fußballwelt irgendwie in so einer Art, nicht mal Hassliebe, sondern nur so als Hassobjekt dazu, glaube ich.
Und ist sie jetzt auch bei der EM mit dabei?
Ist sie natürlich nicht mit dabei.
Denn
aber
Hadi, du bist doch im EM-Fieber.
Ja, merkst du schon. Aha. Ich bin richtig im EM-Fieber. Ja, Mann. Die Europameisterschaft,
also
die Fußball-Europameisterschaft ist losgegangen. Ich bin für Südafrika bei der Fußball-EM, ja. Aber das ist so toll.
Ich finde das so geil, ne? Wie so Freud und Leid so nah eng beieinander sein kann, jetzt auch wirklich auch so in so einem Raum so eng beieinander ist. Denn nicht, dass ja jetzt irgendwie die Gastro wieder aufhat, wo ich mich natürlich freue für alle, die da hingehen wollen, bla bla bla, ich freue mich für alle. Aber on top kommt ja noch, dass die nicht nur da jetzt irgendwie ihre Getränke trinken müssen auf der Straße, sondern on top ist auch noch EM. Und ich denke mir aber nur so, verdammte Scheiße, was habe ich getan?
Ja,
damit ich das verdiene. Aber
ich
für dich
dir,
ist geil, ne?
Nee, ich sag dir eins.
Trinkst
ganz ehrlich,
du auch dann so einen Pilz?
Nein, bist du wahnsinnig.
Weiß ich nicht.
Wenn, dann trinke ich trotzdem einen Wein. Ich fange da jetzt nicht an, plötzlich Bier zu trinken, nur weil Fußball ist.
Dachte ich so. Hast du auch so kleine Söckchen, wie heißen die,
oh
die man
Gott.
Anhat, die man so hochzieht?
Die Socken.
Fußballsocken.
Meinst du, nein, habe ich natürlich nicht.
Wie siehst du dann aus, wenn du Fußball guckst?
Ich sehe einfach aus wie immer.
Ohne einen Schal.
Das trage ich, wenn ich ins Stadion gehe.
Das
aber
schon.
Dann trage ich auch einen Hertha-Schal. So.
Okay.
Also, naja,
ist
nee.
Hertha bei der EM?
Na, natürlich.
Ich kann nicht mehr. Ich blicke nicht mehr durch.
Schatz,
zu komplex.
Ich glaube, ich habe schon echt oft Liebe für dich gespürt. Aber jetzt auch gerade nochmal extra, weil es ist einfach das ist einfach ein ganz weißer Fleck auf der Tarek-Landkarte. Ist
ja.
Einfach so, ne?
Ich würde eher sagen Hass.
Ja, okay.
Ich weiß das vielleicht. Ich würde es als Hass und genervt und aber ich freue mich natürlich für dich, wenn du jetzt im Rausch bist. Für wen bist du denn da jetzt?
Darauf möchte ich mich nicht festlegen. Natürlich.
Guckst du erstmal, wer gewinnt?
Nein, auf gar keinen Fall.
Und dann sagst du, ich war immer für euch.
Nein, nein, nein.
Aber nicht für Deutschland, ne?
Lass uns weiterreden. natürlich wünsche ich denen.
Fand ja Schweden immer sehr attraktiv.
Da sind viele sehr attraktive
Weil,
Mannschaften
wenn ich Fußball
jetzt dabei.
Gucke, dann gucke ich dann mache ich es wirklich so richtig klischee-mäßig, wie es ein schwuler Mann guckt. Nehme ich dann einfach nur nach, wer gefällt mir da auf dem Feld.
Wow.
Und da muss ich sagen, war die schwedische Mannschaft bei den Männern bisher immer doch vorne mit dabei. Ne?
Da gibt es aber schon noch ein paar andere.
Sieht aus wie so Kents.
Die Schweden.
Ja.
Aber Ken hatte doch eigentlich dunkle Haare. Aber
ja,
es
aber
waren
so
dann
wie
so Schweden
mit
Ken.
Blond.
Ja,
na,
ja.
Hier so Malibu Ken, wenn der zu lange in der Sonne war. So sahen die aus.
So sahen die aus.
Wow.
Ja, ne, da gibt es schon ein paar gute Teams. Und das Interessante ist, du hast recht, so das Public Viewing geht jetzt natürlich nicht so Public Viewing-mäßig wieder los, dass da irgendwie Fanmeile und was weiß ich was.
Also bei mir in Kreuzköln ist Fanmeile, Hadi.
Ehrlich?
Naja, wenn du 5 Bars nebeneinander hast und alle
Ach,
gucken das, dann ist es für mich eine Fanmeile.
Du, bei mir in Charlottenburg.
Ich will auch nach Charlottenburg.
Da war ich schon irritiert, als dann ein Restaurant, so ein Riesenfernseher aber auch, ne, also wirklich riesig, so hingestellt hat. Und dann noch ein zweites Restaurant, da war man schon so ein bisschen auch so, das ist aber, weiß nicht, ob sich das gehört, so, weißt du, da war ich schon irritiert. Und ganz grundsätzlich ist es eh alles ein bisschen eigenwillig, weil natürlich auch in den Stadien ja jetzt Zuschauer sind, natürlich sehr wenige, ne? aber natürlich alle auch entweder geimpft, getestet, genesen, so der Style. Aber es ist schon noch ein bisschen eigenwillig. Also da habe ich auch gemerkt, so, weiß ich nicht.
Also
ob da
getestet
meine
mit einem schlechten Schnelltest, geimpft mit einem gefälschten Impfpass und genesen mit einem Druck aus dem Darknet. Super.
Toll, ne?
Ja.
Ja.
Tor.
Tarek.
So.
Du Vuvuzela.
Aber Hadi, wenn wir schon wieder bei Corona landen, ich meine, ohne Corona geht es ja wohl wirklich gar nicht mehr, habe ich immer das Gefühl.
Nee.
Aber es ist ja eine spannende Sache passiert, ne? Nämlich David Hasselhoff.
Ja, Mann.
David ist back. Und zwar, und zwar in der Impfkampagne Ärmel hoch vom Gesundheitsministerium. Das heißt, Jens Spahn hat sich gedacht, so, wer könnte denn eventuell dafür sorgen, dass in Deutschland ein bisschen mehr Leute geimpft werden? Naja, wer fällt mir denn da ein?
Der Mann, der Deutschland wieder vereint hat.
So, David Hasselhoff, it is.
Ja, boom, fertig.
Wow. Interessante Videos.
Komischer Move, aber.
Ja, es gibt so kurze Clips und David Hasselhoff verbindet natürlich seinen größten Hit I've Been Looking for Freedom mit jetzt I've Been Looking for Freiheit für Gedöns, für was kommt nach Corona, wenn ich geimpft bin, auf was freue ich mich quasi richtig. Und wie gesagt, da gibt es zwei kleine Clips vom Gesundheitsministerium. Ich war, naja, was soll ich sagen, ich war jetzt erstmal so, sagen wir mal, irritiert.
Ja.
Ich war irritiert, weil ich mir gedacht
irritiert.
Also wenn jetzt Leute, ne, sagen wir mal so die Hardliner, die sagen so, nee, Corona gibt's nicht und schon gar nicht, lass ich mich da impfen, ne? Sagen wir mal so QuerdenkerInnen. Wenn die jetzt David Hasselhoff sehen, die ja wahrscheinlich diejenigen sind, die sich noch nicht impfen lassen wollen, dann denke ich mir so, denken die dann, okay, ich lasse jetzt mal die Reißflagge zu Hause und lass mich jetzt impfen, weil David Hasselhoff hat gesagt,
Mann.
I've been looking for freedom.
Oh Mann, ey.
Es ich weiß es nicht.
Aber ja, da wäre ich wirklich, ich wäre so gerne Mäuschen gewesen bei den, weißt du, bei den Meetings zu dieser Entscheidung und hätte mir so gerne die Argumentation angehört der Beteiligten.
David?
Warum David? Also guck mal, der rettet Menschen, der sieht super aus in Badehose, er hatte mal ein sprechendes Auto. Weißt du, so, das sind doch, sind das die Gründe, da wäre ich gern dabei gewesen.
Weißt du, was ich glaube, dass Jens Spahn das nicht alleine gemacht hat. Denn wir wissen ja mittlerweile, dass Jens Spahn BFF mit Jan-Josef Liefers ist. Und ich glaube, die beiden kamen zusammen auf die Idee, dass David Hasselhoff doch ein richtig cooles Testimonial wäre für die Kampagne Ärmel hoch.
Ja,
so
Mann.
Ist es gewesen.
Ja,
Hadi.
Ganz sicher, wir waren dabei, so war es.
Und Hadi, ich meine, da ist bei mir was hochgekommen, ne? Denn ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich weiß es ja, weil ich war ja mit dabei, denn als früher Baywatch lief, muss ich ja ganz ehrlich sagen, also David Hasselhoff, ich fand den also mehr als heiß.
Ja, also ganz ehrlich, es gab schon, nicht nur in Baywatch. Also
aber da
noch,
war der immer nackt.
Da war der immer nackt, aber der sah halt auch schon in Knight Rider.
Ja, ah, da war der immer noch ein bisschen zu jung. Für mein damaliges Verständnis mit 10 scheinbar, auf was für Männer ich stehe. Wow. aber irgendwie hat er halt so einen Moment damals irgendwie so getriggert, sagen wir mal. Und ich glaube, David Hasselhoff war dann auch ziemlich lange Zeit, ich meine, wir wissen ja, mein Männergeschmack geht ja hin und her, ein richtiges Muster habe ich ja gar nicht. Aber eine Zeit lang war es dann wirklich dieser, ja, etwas ältere Mann. Dank David Hasselhoff
und
seiner Brustbehaarung.
Ja, ich
hat schon viel getriggert.
Die Brustbehaarung.
Ja, da war schon was los.
Ja, da bin ich bei
und
dir.
Da gab es ja auch andere, ne, so die Jüngeren, ne, die bei Baywatch waren, die waren ja quasi, ich meine, Hasselhoff hatte auch einen tollen Körper damals schon, aber es war schon so ein heißer Daddy-Körper, wo man wusste, der hat früher mal hier bum 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 gemacht.
Und da ist immer noch was da.
Da ist noch was
aber,
da,
aber
die sogenannten Speckmuskeln, die ja sehr heiß sein können. Und
So nennt man das,
also zumindest nenne ich das so und ich glaube, ich habe diesen Begriff mittlerweile auch schon etabliert in einer meiner bekannten Bücher natürlich, Hadi. Du weißt ja, ich schreibe
ich weiß viel
wissenschaftliche Theorie, zum Beispiel auch über Speckmuskeln.
Über Speckmuskeln.
Und David Hasselhoff hatte diesen Körper und die ganzen jungen Boys, die waren ja wirklich so, das war, da hättest du ja mit dem Kopf gegenrammen können und hättest du dir auf jeden Fall eine
Kopfverletzung gehabt,
Mindestens.
Und die waren auch rasiert.
Die waren alle rasiert.
Nein,
er war der Einzige.
Ja, das fand ich auch toll.
Schon toll damals.
Ja.
Ne?
Ich mag ja Brustbehaarung.
Also ein bisschen ist dann vielleicht auch David Hasselhoff unser kleiner Crush der Woche. Nicht so offiziell, aber so ein bisschen vielleicht.
Aber so seit 1993 David Hasselhoff ist auf jeden Fall ein bisschen crushig unterwegs.
Also schon viel.
Ja.
Für früher schon viel.
Für früher schon viel und für
heute
jetzt
so bisschen,
ja,
bisschen.
Jetzt okay.
Bisschen.
Jetzt okay, aber das hat ja auch nochmal ein anderes Thema hochgespült, ne? Mhm. Also jetzt so die Tatsache, dass wir alle geimpft sind und unser Leben losgeht und jetzt wieder das Public Viewing draußen anfängt, ja. David Hasselhoff Werbung dafür macht, dass sich jetzt noch mehr Menschen impfen lassen, damit es alles noch schneller geht.
Ja.
Ganz aktuell wird diskutiert, ob die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit aufgehoben wird und so, ne? Ja, und ich kann, kommt da dir so diese Social Anxiety hoch in der Zwischenzeit ein bisschen?
Eher so, ich möchte gerne soziale Watschen verteilen. Das kommt eher bei mir hoch.
Sagt auch gerade deine ganze Körperhaltung, ja, und dein Gesicht sagt das auch. Ich hau
so,
gleich jemandem
also
aufs Maul.
Also jetzt auch noch auf die Masken verzichten. Kann es nicht, also könnte es nicht irgendwie okay sein, einfach weiterhin Masken zu tragen? Außer vielleicht Leute, die sie aufgrund einer Krankheit nicht tragen können, aber unser eins zum Beispiel, ne? Können wir nicht weiterhin einfach Schnelltests machen? Egal, ob wir draußen sitzen, drin sitzen, überall, wo irgendwie mehr als drei Leute sind, die ich auch nicht kenne, fände ich das ganz nett. Aber Hadi, ich weiß ja, worauf du hinaus willst, nämlich unsere gute Margarete Stokowski hat ja einen Text geschrieben.
Ja.
Zum Thema Post-Corona-Burnout. Und da geht es darum, was du gerade hier anteasern wolltest, nämlich um die Tatsache, dass jetzt ja wieder alles aufmacht und Leute völlig zu Recht auch Panikmomente bekommen, weil sie jetzt auf einmal alles nachholen wollen, was sie vermeintlich in den anderthalb Jahren von einem Lockdown zum anderen verpasst haben. Das führt dazu, dass einige Menschen, unter anderem auch die Stokowski, da so einen Druck verspürt und Stokowski quasi an uns alle appelliert, auch mal einfach Nein zu sagen.
Und vor allen Dingen, wenn man das Nein selber nicht geäußert hat, weil man die fragende Person ist, das Nein zu akzeptieren.
Hadi, ich meine, ich erinnere mich da an einen Moment unserer tollen Lebensbeziehung. Und zwar sind wir letztens hier mal durch die Gegend flaniert und haben uns ein Eis to go geholt. Wir haben uns nirgendwo reingesetzt. Und dann sind wir durch die Straßen gelaufen und haben wir eine Freundin getroffen.
Ja.
Eine Freundin, schrägstrich Bekannte. Und die wollte mich umarmen.
Ja.
Und ich merke gerade, dass es ganz vielen Leuten schwer fällt zu akzeptieren, dass ich keine Leute umarme.
Ja, ja, aber so ist das. Es war so geil. Ich stand so neben dir und habe alles an dir, hat einfach gesagt,
bitte nicht.
Fass mich nicht an. Und ich
aber Hadi, hast du denn jetzt Post-Corona-Burnout? Weil, to be honest, ich fühle es ja scheinbar gar nicht. Außer, dass halt meine Grenzen noch nicht so richtig eingehalten werden. Wie ist
naja,
denn bei
doch,
dir?
Also ich merke insofern nicht ein Post-Corona-Burnout. Also ich meine, ich muss natürlich jetzt mal dringend in Urlaub fahren. So,
ja.
So richtig. Das wird ja auch bald passieren. Kleiner Cliffhanger.
Okay.
Naja, schon mal ein kleines Anteaser. Nein, ich werde ja bald in Urlaub fahren.
Aha.
Darauf freue ich mich natürlich schon sehr. Muss aber auch sagen, ich merke schon, dass ich jetzt ziemlich kaputt bin. Also wirklich müde einfach so von den letzten anderthalb Jahren. Und was es uns so gekostet hat. Also mich hat es schon viel gekostet.
Aber hast du auch das Gefühl, dass du was nachholen musst jetzt?
Ach so, nee, das gar nicht. Das gar nicht. Überhaupt nicht. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass ich was verpasst habe.
Ja.
Das ist ja das Entscheidende, glaube ich, in diesem Gefühl, etwas nachholen zu müssen, ist, weil du das Gefühl hast, du hast was verpasst. Und das habe ich halt nicht.
Ich meine, du warst auch ziemlich viel mit mir zusammen.
Ich war ziemlich viel
was
mit dir
da
zusammen.
Verpasst haben?
Da hatte ich alles, was ich zum Leben brauchte. Im Grunde genommen hat mir das komplett gereicht. Das war wunderschön.
Ja.
Es war wunderschön, aber weißt du, was das, diese Zeit auf jeden Fall auch bei Leuten ausgelöst hat, jetzt so die letzten anderthalb Jahre?
Ja.
Die Tatsache, dass sie sich nicht so zurücksehnen in diese soziale Isolation, sage ich jetzt mal, aber dass sie sich zurücksehen in sehr gesicherte Verhältnisse und ganz klare Verhältnisse.
Ja.
Und für viele Menschen ist das eben in der Kindheit, in der Jugend und so weiter und so fort. Und ganz viele Menschen sind in dieser Zeit nostalgisch geworden. Das hast du dann auch zum Beispiel daran gemerkt, was die Leute so geguckt haben, was die Leute so gehört haben. Ich meine, guck uns doch jetzt mal an. So ein bisschen nostalgisch sind wir ja schon auch geworden, wenn du jetzt unsere letzte Ausgabe von Tratsch und Tacheles anhörst. So, meine, die No Angels alle da und auch wie alle ausgeflippt sind, again, ich reite da manchmal so ein bisschen drauf rum, dass das so wie crazy das letzten Herbst war, aber die Leute waren halt so, oh mein Gott, da ist so ein Stück meiner Kindheit, ein Stück meiner Jugend, was Sicheres wieder da.
In diesen unsicheren
Zeiten. So. Und das habe ich auf jeden Fall schon gemerkt. So. Und ich weiß nicht, ob es das ist, was so das Comeback oder die Celebration im Falle der No Angels, das Comeback im Zusammenhang, im anderen Zusammenhang, den wir jetzt gleich besprechen werden, ob es das ist, was die Menschen so ein bisschen dazu bringt, alte Sachen wieder aufleben zu lassen. Aber Fakt ist, es ist schon extrem auffällig, wie viele Sachen jetzt gerade zurückkommen.
Der Tratsch der Woche.
Also Hadi, worauf willst du denn bitte schön hinaus?
Naja, also dass nicht nur David Hasselhoff
da
offensichtlich...
Da hast du ja groß was angeteasert, naja, das ne? Jetzt bin ich mal gespannt.
Wie ich die Kurve kriege, ne? Naja, weißt du, also nicht nur David Hasselhoff ist zurück.
Nein.
Die No Angels sind zurück.
Die No Angels.
Wir haben hier schon über die Friends Reunion gesprochen. Ich habe über die Friends Reunion gesprochen. Meine Güte, lass... Also warum du Friends so hatest, müssen wir irgendwann mal... Oder shamest oder mich dafür shamest.
Ich schäme mich gar nicht dafür.
Aber du kannst es null nachvollziehen. Mhm. Ja.
So rum.
Darüber haben wir schon gesprochen. Also das heißt, es begegnen uns immer wieder so Sachen, weißt du, wo wir so denken, warum jetzt?
Ja.
Warum jetzt? David Hasselhoff ist zurück und so und jetzt hat uns das so ein bisschen dazu gebracht, uns mal anzuschauen, was kommt denn jetzt noch alles eigentlich zurück nach den
No
Angels?
Und es kommt was Großes.
Sex in the City kommt zurück. Und zwar nicht als Film, der kommt ja nicht zustande, weil Kim Cattrall, aka Samantha, gesagt hat, nope.
Ja.
Ich mache nicht mit.
Ja.
Und dann hat man sich bei HBO gedacht, naja, okay, also wenn wir keinen Film machen, lass uns doch eine ganze Serie machen.
Aha,
so, und jetzt gibt es also quasi eine Serie, die heißt And Just Like That, soll im nächsten Jahr rauskommen. Und in den letzten Wochen und Monaten wurde schon immer mal wieder so angekündigt, wer denn außer den übrigen dreien, also außer Carrie, Charlotte und Miranda noch da mit dabei sein wird. So, das ist jetzt immer alles so rausgekommen. Und dann dachte ich auch so,
Und Hadi, ich habe wieder ein neues Wort gelernt. Ich meine, bei All You Need habe ich das Wort Dramedy gelernt.
Ja.
Und jetzt habe ich das Wort Reboot gelernt.
Ah, ja.
Kannte ich so gar nicht.
Reboot,
Kannte immer nur Spin-Off.
Mhm.
Und ein Reboot ist quasi sowas oder kann so etwas sein wie ein Spin-Off.
Der aber in den meisten Fällen die gleichen Charaktere, vielleicht in einem anderen Setting oder sonst eher, also in dem Zusammenhang ist es natürlich das gleiche Setting bei New York, aber es ist wie so ein Neustart mehr oder weniger.
Ein Neustart, also quasi ein Reboot halt.
Ja, genau.
So wie es halt steht, ne? Ich meine, also ich muss ja erstmal sagen, ich habe da mal auch mal so selber nochmal geguckt, ne? Sex and the City, was war denn da überhaupt los, ne? Für alle, die irgendwie in den 90ern, Ende 90er ein bisschen gepennt haben, was nicht schlimm ist, also 98 ging es ja los, liebe Hadi. 2004 war es zu Ende. Es gab 6 Staffeln, 2 Filme, die 2008 und 2010 waren. Und die Idee von Sex and the City kommt von Darren Star. Und der hat unter anderem Beverly Hills 90210 mit auf den Markt gebracht. Und auch eine meiner Lieblingsserien, nämlich Emily in Paris.
Ja, und er ist eben also auch für Sex and the City verantwortlich gewesen. Und warum das so interessant ist, dass ausgerechnet Darren Star diese Serie gemacht hat, darüber sprechen wir vielleicht später nochmal. Aber Fakt ist, das Ding war ein Riesenhit.
Das kann man nicht anders sagen, Hadi.
Es war ein Riesenhit. Und spannend war auch das Konzept damals. Es ging um diese 4 Frauen, die sind alle so Anfang 30 und erleben diese Stadt, in der sie leben, New York City, als 4er-Pack sozusagen und sind da auf der Suche nach der Liebe fürs Leben auch und man begleitet diese 4 sozusagen durch ihren Alltag. So.
Ja.
Und das war schon spannend, da eine Serie mit 4 Hauptdarstellerinnen zu machen, die miteinander alt werden wollen.
Ja. Total. Also Hadi, wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückgehen, wie war denn das damals 98? Ich meine, ich war ja fast noch ein Embryo und trotzdem habe ich Sex and the City mitbekommen.
Ja.
Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, pass auf, bei mir war das so. Als Sex and the City rauskam, hatte ich erstmal eine kleine Sperre und dann ging die wieder weg und dann hatte ich wieder eine Sperre.
Ja.
Und dann kamen die Filme. Und dann hatte ich wieder ein kleines Hoch, aber eigentlich auch wieder ein kleines Tief. Aber lass uns das mal nacheinander skizzieren, wie das so bei uns war mit Sex and the City, bevor wir auch nochmal über das Reboot sprechen. Denn da gibt es ja ein paar Sachen, die hoffentlich anders gemacht werden sollen. Aber lass uns nochmal zurückgehen. Also, als ich das mitbekommen habe, hey, New York, cool, 4 Female Hauptcharaktere, irgendwie auch ein bisschen Fashion. Also es war schon,
Fashion.
Es war schon alles sehr, sehr cool.
Ja, ja.
Und dann habe ich aber, als ich das dann zum allererst mitbekommen habe, war ich so, okay, krass, das ist eine Serie aus den USA. Warum sehe ich denn da jetzt gerade eigentlich nur 4 weiße Frauen.
Ja.
Und ich merke so manchmal...
Aber ganz kurze Zwischenfrage, hast du das zu dem Zeitpunkt schon gecheckt?
Das ist es ja, Hadi. Mhm. Ich habe das zu dem Zeitpunkt schon gecheckt, was ich wirklich als Embryo sehr überraschend finde.
Ja.
Und ich habe dafür damals keine Wörter gehabt.
Ja.
Mich hat das nur quasi sehr schon damals genervt, denn 2 Jahre später kamen ja dann auch die No Angels.
Mhm.
Und bei den No Angels war ja genau das einer der Gründe, warum ich ja damals so obsessed war.
Ja.
Weil ich da halt 2 Of-Color-Frauen gesehen habe, die mir 2 Jahre davor zum Beispiel bei Sex and the City total gefehlt haben.
Mhm.
Und das hat dann dazu geführt, dass ich erstmal auf Abwehr war und dann erst relativ später eingestiegen bin, um dann auch nicht bis zum Ende zu gucken, aber dann doch auf jeden Fall auch in diesem Sex and the City Hype zu sein.
Ich war ja nicht mehr ganz ein Embryo. Und ich muss sagen, das ist natürlich auch mit einiger Verspätung bei uns in Deutschland angekommen. Das ist 98 rausgekommen und ich habe das nicht sofort gecheckt. So, ich habe das eher, glaube ich, so 2000 da, so ganz früh, so 2000 oder so habe ich das gecheckt. Und da hat mich natürlich schon in erster Linie gecatcht, dass die einfach alle so krass aussahen. Also dass die Klamotte oder die Klamotten vielmehr und vor allen Dingen natürlich, wir reden über Sex in the City, die Schuhe einfach so nice waren, dass ich mir die Serie einfach erstmal gerne angeguckt habe.
Ja.
So. Und wenn du dann so Anfang 20 bist und diesen Frauen so zuguckst, wo du denkst, guck mal, die sind irgendwie so und so viel älter, kommen auch nicht auf ihr Leben klar. Hast dich ein bisschen besser gefühlt mit deinem eigenen Drama und so. Da war schon recht viel Drama dabei. Aber tatsächlich war das auch immer so eine Sache, die ich nicht verstanden habe, ne? Weil ich auch so dachte, warum ist denn das alles so aufgeregt bei denen? Warum ist das denn immer alles so aufgeregt? Und, dieser Mr. Big hat mich riesen geärgert und so, weil ich also dachte, können wir mal einfach ganz kurz festhalten, dass dieser Charakter, diese Figur ein riesen Arschloch ist.
Ja.
Aber gut, das habe ich nicht verstanden. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es geguckt, ich habe es zu Ende geguckt und dann habe ich es auch nie wieder geguckt.
Ja, jetzt wo du gerade auch Mr. Big ansprichst, einer der Gründe, warum ich aufgehört habe zu gucken, war auch Mr. Big.
Ja.
Weil ich am liebsten zu Carrie gesagt hätte, Alter, reiß dich doch mal zusammen, der tut dir doch nicht gut.
Das ist so eine ekelhafte Beziehung,
der tut dir
ne?
überhaupt nicht gut, es ist toxisch bis zum geht nicht mehr. Und das Einzige, was dein großes Ziel ist, ist es, diesen Typen von dir zu überzeugen. Und diese Geschichte, die da erzählt wird, nämlich von einer jungen Frau, die eigentlich auch zig andere Typen hätte haben können, wenn sie denn wollen würde, wie eigentlich alle Menschen, und sich nicht so obsessed auf diesen wirklich sehr toxischen Mann gestürzt hätte, wäre ja auch die Geschichte dann relativ schnell zu Ende. Aber das, was da erzählt war, hatte ich auch ganz oft auch schon damals im Teenager-Alter, Embryo-Alter, auch bei meinen anderen Embryo-Freundinnen, weiblichen Freundinnen, dass die teilweise sich auf so Typen gestürzt haben und so ein ganz komische Idee von Liebe hatten, nämlich auch dieses Ding von ich schaffe es, ihn zu überzeugen, wenn er bei mir ist, dann ist er ja ganz ein Lieber und all diese komischen Geschichten, die dann bei heterosexuellen Beziehungen einfach nur zu einem unnötigen Drama führen, wo man sich denkt, so abhaken, wenn du so heiß auf eine Beziehung bist, dann nimm doch einfach jemanden, der dir vielleicht auch gut tut.
So, ja, und natürlich auch so diese Idee von, ja, eine echte Liebe und so, ne, da muss man halt auch ein bisschen was aushalten. So, da musst du auch ein bisschen was mitmachen, wo ich auch so war, boah, Alter, ich weiß nicht, ja. Also, und wir reden hier nicht von irgendwie, na, da hat die mal jemand eine schlechte Phase in der Beziehung, natürlich macht man die mal mit, sondern wirklich konsequent
Ghosting.
Und konstant. Ja, der hatte dann...
War die auch verheiratet?
Der war verheiratet und dann hat er aber auch seine Frau auch dann irgendwie mit Carrie auch betrogen, also wirklich so ein bisschen so, wo man so ist, so, wow,
und
weiß ich nicht.
Und dann bei dem Film auch bei der Hochzeit stehen gelassen.
Oh, ja.
Was für ein Drama.
Ja, ganz fürchterlich.
Aber wer mich dann doch sehr durch diese Serie getragen hat,
war
natürlich Samantha. Also ich war überhaupt nicht so Carrie-obsessed. Ich fand die halt cool, weil die coolsten Klamotten hatte.
Genau.
Aber das war halt dann einfach nur ein gutes Styling. Mhm. Ich fand ja immer auch ein bisschen shady, wie dann Miranda gar nicht so auf posh gemacht wurde. Erst in den Filmen. Yeah. Erst in den Filmen ist Miranda auf posh geworden. Und davor war die auch in Brooklyn. So nach dem Motto, da will ja niemand hin. Mittlerweile ist ja Brooklyn dank Miranda die einer der heißesten
durchgentrifiziert
der Plätze überhaupt. Güte. Aber wen ich dann neben all dem einfach am coolsten fand, war wirklich Samantha, weil rückblickend natürlich hat die auch Sätze gesagt, die sie da irgendwie vorgeschrieben bekommen hat in dem Drehbuch, die eine Katastrophe sind, rückblickend. Ich fand aber diese Geschichte von dieser Frau, die zumindest in der Erzählung, ob das jetzt alles so gestimmt hat, wenn wir es uns heute angucken, eher nein, aber zumindest in der Erzählung war es ja so, diese selbstbestimmte Frau, die sich nichts daraus macht, auch einfach gerne und viel Sex zu haben.
Selbstbestimmt, ja.
Selbstbestimmt, die sich auch zumindest der Versuch somit auch gegen Slutshaming stark macht. Das fand ich neu und das fand ich cool. Und deswegen bin ich ein bisschen traurig drum, dass meine liebe Freundin Samantha, die jetzt bestimmt gerade zuhört, leider bei dem Reboot nicht dabei ist. Aber Samantha fand ich schon toll.
Samantha fand ich schon toll und habe aber auch nie genau verstanden, warum sie Samantha so aufbauen, nur um sie dann im Grunde genommen von ihren anderen Freundinnen sofort attackiert zu machen. Ja. Werden zu lassen. So. Man hat die so inszeniert und ihre drei Freundinnen waren im Grunde genommen mit nichts anderem beschäftigt, als sie zu slutshamen.
Leider ja.
Wo man so ist, so, was ist das? Also du kannst doch nicht auf der einen Seite diese sehr, sehr selbstbewusste, sehr selbstbestimmte und so Frau aufbauen, diese Figur aufbauen, um ihr dann drei sogenannte beste Freundinnen an die Seite zu stellen, die sie für genau diese Selbstbestimmtheit ununterbrochen kritisieren.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr komisch so in der Rückschau. So, das hat man, also ich habe das damals dann natürlich nicht geschnallt.
So gesehen, nein.
Ich war dann einfach so, oh guck mal, wie cool, sie wehrt sich selbst gegen ihre Freundinnen. Ja. Aber was das natürlich dann bei den ZuschauerInnen in der Masse hinterlässt, ist natürlich ein 3-gegen-1-Moment. Und wir Menschen neigen natürlich dazu, Meinungen, wenn sie öfters vorkommen, dann auch als eher wahr zu empfinden. Und dann war da schon auch eine Mauer, gegen die da eine Samantha quasi in ihrer sexuellen Unabhängigkeit oder Revolution halt ankämpfen musste. Wenn wir schon bei so problematischen Sachen sind, liebe Hadi, da muss man auch noch on top sagen, ne? Also wenn man mal schaut, ne, LGBTIQ-mäßig, ist natürlich Sex and the City eine absolute
Katastrophe.
Also Katastrophe ist noch,
wow.
Oh, ja, ist sehr, sehr milde ausgedrückt gegen das, was da passiert ist, denn die Charaktere, die es gibt, die regelmäßig vorkommen, sind die besten Freunde von Carrie und von Charlotte, was zwei weiße schwule Männer sind, also weiße Cis-Männer. Und deren einzige Aufgabe auch nur darin besteht, Carrie und Charlotte quasi Ratschläge zu geben, die ohne die beiden in der Geschichte gar nicht existieren würden. Und eigentlich ja wie so ein kleines, ja wie eine Goodie-Bag sind, die man mal so ein bisschen rumträgt.
Ein Accessoire.
Was man dann mal nach Rat fragt, um es mal so ein bisschen, kommst du aus Baden-Württemberg, ne?
Ja,
da sagt
ja,
man fragt, ne?
Fragte.
Und das war's dann aber auch. Und dann das Bescheuertste bei der ganzen Geschichte mündet dann quasi im Film.
Ja.
Und in dem Film heiraten dann.
Im zweiten, heiraten
dann diese beiden besten Freunde auch noch sich selber.
Es ist so.
So nach dem Motto, hey, ich habe da einen schwulen besten Freund. Hey, ich habe da auch einen schwulen besten Freund. Hey, die müssen sich doch mal kennenlernen.
Kennt ihr euch eigentlich?
So, kennen die sich nicht vielleicht schon? Und dann, babum, heiraten sie.
So, ihr müsst euch doch jetzt super finden. Das ist genauso wie hier. Hey, willst du nicht den und den kennenlernen? Der ist auch schwarz.
Ja.
Und man ist so, wait, what? Warum würde ich das denn wollen?
Ich kenn zum Glück die beiden Varianten.
Ja.
Ich kenne einmal die Nummer mit, hey, der ist auch schwarz. Und dann aber auch die Nummer mit, hey, ich habe einen schwulen Freund. Oh. Ihr müsst euch unbedingt mal kennenlernen.
Katastrophe.
Und jetzt,
ne?
Hadi, kommt das nochmal ins Spiel, was du ja schon zu Beginn ein bisschen hast anteasern lassen, nämlich die Tatsache, dass Darren Star, der Ideengeber von Sex and the City, selber gay ist. Das heißt, Darren Star als selber schwuler weißer Mann reproduziert hier ein queerfeindliches Narrativ, wo man sich doch eigentlich hätte gehofft, dass er das aufbricht. On top kommt auch noch leider mit dazu, auch die wenigen lesbischen Charaktere, die bei Sex and the City vorkommen, sind auch, also in der Serie, sind auch einfach nur klischeehaft.
Komplett.
Die Art und Weise, wie Transmenschen dargestellt werden, ist so far away von einer Katastrophe. Also das ist einfach nur transfeindlich.
Ohne Ende.
Ohne Ende.
Und dem wird, das fand ich wirklich, wirklich besorgniserregend, einfach auch, wo ich dachte, wow, dem wird ja eine ganze Folge gewidmet. Es ist eine ganze Folge, in der Samantha in den Meatpacking District zieht und sich quasi über die Menschen, die dort schon leben, ununterbrochen beschwert. Mhm. Und da dachte ich auch so, Alter, Nummer eins, dann zieh halt nicht hin, so. Nummer zwei, wenn du es aber doch machst, dann lass doch einfach die Menschen, die da leben, in Ruhe. Was stimmt denn nicht mit dir? Yeah. Was ist denn mit dir? Eine ganze Folge hat man wirklich eine Abfolge von übelsten Klischees, Vorurteilen gewidmet, wo ich auch so dachte, Jesus, warum macht man denn so? Also wie, wenn du das mit heutigen Augen guckst, ne, und dafür brauchst du nicht erst heutige Augen, aber sagen wir mal so, wenn du da jetzt irgendwie mit einigem Abstand drauf guckst, da wird einem schon echt schwindelig dabei. Ja. Also das und noch die Tatsache, wie zum Beispiel People of Color abgebildet werden, wenn sie denn mal stattfinden, das muss man nämlich noch dazu sagen, wenn sie denn mal stattfinden, das ist eine Katastrophe.
Das ist eine Katastrophe, ja.
Also erstens, sie tauchen kaum auf.
Ja.
Und wenn doch, sind sie entweder, werden sie reduziert auf körperliche Merkmale. Schwarze Männer werden ganz eindeutig schlicht und ergreifend auf ihre Penisgröße reduziert. Schwarze Frauen werden oft irgendwie als super ghetto fabulous oder wütende schwarze Frauen abgebildet und so. Da denkst du dir schon so, oh wow, das ist, das haben wir halt alle einfach geguckt, ne? Das haben wir halt echt einfach geguckt oder nicht geguckt.
Aber Hadi, nochmal kurz, um das jetzt dann auch abzuschließen. Ich freue mich trotzdem, irgendwie freue ich mich drauf, auch wenn Samantha nicht mit dabei ist. Und Hadi, ich habe mal noch ein bisschen recherchiert im Darknet. Und lieber Hadi, da gibt es einen neuen Charakter und der ist queer. Und der wird von Sarah Ramirez gespielt. Mhm. Und die war bei Grey's Anatomy schon mit dabei, ist selber bi im realen Leben und spielt bei dem Reboot jetzt eine queere, non-binäre Podcasterin.
Oh. Good for her.
Ich korrigiere.
Wenn das ihr, wenn das ihr
non-binäre Podcasterin.
Ja, 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 ich wollte gerade
so
sagen.
So ist richtig, Tarek. Und liebe Hadi, wenn non-binär und queer nicht mal eine ziemlich gute Überleitung sind für das, was jetzt kommt. Der Fan der Woche. Hadicki, Hadicki, Hadicki. Wir beide sind, kann man schon so sagen, wir sind Fans der Woche.
Ja, wir beide sind mal wieder Fans der Woche.
Wir beide sind Fans der Woche.
Wie wir diesen Podcast auch einfach nur dafür nutzen, um die Dinge, die wir so ganz gnadenlos geil
einfach
finden, abzufeiern. Ne?
Ja, Hadi, und ich meine, das, was jetzt kommt, da haben wir auch schon drüber gesprochen, nämlich darüber, dass wir beide uns vorgenommen haben, das auf jeden Fall zu gucken, nämlich Princess Charming.
Yes.
So. Ich hatte am Wochenende mir die Zeit genommen.
Vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Ich meine, ihr werdet wahrscheinlich wissen, was Princess Charming ist. Princess Charming ist eine Dating-Serie, die läuft nur online auf TV Now.
Ja, da habe ich jetzt ein Abo.
Ja, mussten wir ja machen.
Musste machen.
Das ist im Grunde genommen eine Art Bachelor. Also es werden keine Rosen verteilt, sondern Ketten. Am Schluss, aber es ist das gleiche Konzept, eine Single-Person, die sich in ein Haus voller anderer Single-Menschen, die sich für diese andere Person interessieren, begibt und dann sozusagen jede Woche eine Person ausscheiden
auch mal mehr
lässt.
Hat die.
Auch mal mehr
ausscheiden lässt. Und haben jetzt quasi Bachelor gehabt, dann haben wir die Bachelorette, dann hatten wir der Prinz Charming und jetzt kommt eben der Princess Charming.
Genau.
Und Princess Charming sucht ihre große Liebe und Princess Charming heißt in unserem Falle Irina Schlauch. Und diese wunderbare Person Irina hatte zu Beginn 20 KandidatInnen. Ich sage KandidatInnen, denn eine Person ist auch non-binär. Und wie gesagt, es gibt jetzt 3 Folgen, Stand Montag, Stand Dienstag, a.k.a. Stand Mittwoch, wenn ihr diese Folge hört, gibt es schon 4. Denn jeden Dienstag
und wie
kommt,
du mitzählst.
Ja, ich möchte mir hier nicht sagen lassen, dass hier schlecht recherchiert wurde.
Wir sind ganz transparent, was
wir
das
sind ganz transparent. und genau, 3 Folgen, a.k.a. 4 gibt es. Wir sind auf dem Stand der 3. Folge. Und Hadi, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte Bedenken, denn ich wollte ja schon Prince Charming nicht gucken. Ich glaube auch, to be honest, Prince Charming kommt im Leben nicht daran, ja, was Princess Charming da alles einem serviert. Denn, liebe Hadi, um es mal jetzt kurz zu machen, ich meine, wir sind die Fans der Woche, aber ich sag's jetzt auch noch einmal, Princess Charming ist eines der besten Formate, ist jetzt schon in meinen Augen Fernsehgeschichte. Denn was da passiert mit diesem Cast, die Art und Weise dieser Suche und auch die Themen, die da angesprochen werden bei TV Now. Ich war so, verdammte Scheiße, ich feiere das.
Ja.
Deutschland, herzlichen Glückwunsch. Du hast Princess Charming, eines der besten Sachen, die nach meiner Geburt in Deutschland passiert sind.
Ach, ich liebe einfach, wie er so auf dem Boden geblieben ist. So humble. Nein, aber Reality-Formate sind ja am Ende immer nur so gut wie der Cast.
Ja.
Und in dem Zusammenhang ist der Cast einfach ganz und gar zauberhaft. Also die KandidatInnen, die da zusammengesucht wurden und die in dieses Haus gesteckt werden, es macht einfach Spaß, denen zuzugucken.
So viel Spaß.
Das macht so einen Spaß, denen zuzugucken, weil die in erster Linie einfach so süß miteinander sind.
Ja.
Ne? Und ich meine, natürlich kann es noch sein, dass da noch viel so, vielleicht diese berühmten Zickenstreits oder so.
Da
ja
kommt
auch,
schon Drama.
Da kommt noch
na,
ein bisschen
klar,
was. Ne? Ja, sonst nur
ist ja auch
lieb.
Ein Battle.
So, nur lieb soll es ja auch nicht sein. Ne? Aber wie die bisher miteinander umgehen und umgegangen sind, ist schon, das ist schon echt süß.
Also es ist schon einfach wirklich toll, auch einfach diese Diversität von Weiblichkeiten plus einer non-binären Person plus aber auch lesbischer Repräsentation. Also wirklich auch so diese Vielfalt, die ja auch die lesbische Community wie jede Community eh schon
ausmacht.
Inne hat.
Ja.
Die wird mir da bei TV Now auf eine Art und Weise gezeigt, die ich so noch nicht gesehen habe.
Das Einzige, was ich aber an der Stelle, wenn wir von Diversität sprechen, kurz noch anmerken möchte.
Ach, jetzt
möchte,
kommen wir nicht damit, dass da niemand schwarz ist.
Nein, da ist gar keine Person of Color dabei.
Doch, Gia. Wenn,
Gia.
Ja, die non-binäre Person ist definitiv of Color.
Aber guck mal, allein die Tatsache, dass wir jetzt darüber diskutieren,
naja,
lässt ja schon auch da blicken, dass das jetzt...
Weil du den Fußballschal noch im Gesicht hattest. Bevor du da mal richtig TV Now geguckt hast, Hadi.
Wirklich?
Also Gia aus Berlin, non-binär, ist of color. Was man natürlich schon sagen kann und auch muss, ist die Tatsache, dass keine schwarze Person dabei ist. Jetzt
aber
ich
auch anderweitig,
sagen,
nein, nein,
Hadi,
aber ganz kurz, auch anderweitig keine rassifizierte Person. Ist ja auch egal.
Gia.
Aber außer Gia. Wir reden hier von 20 Kandidatinnen.
Und es war eine Österreicherin dabei.
Wow. Wir reden von 20 Kandidatinnen, aber ich wollte das ja auch gar nicht jetzt als wirklich einen Downer präsentieren.
Hast
sondern
du aber jetzt ein bisschen.
Nee, das wollte ich nicht.
Hadi.
Aber das ist doch, ich sag doch, es ist ein ganz, ganz toller Anfang.
Ja.
Und einer, der wirklich sehr, sehr vieles mehr richtig macht als andere Formate. Das kann man doch schon mal festhalten,
ich
aber man
weiß,
kann doch
Hadi,
an der Stelle auch noch ganz kurz sagen, beim nächsten Mal machen wir das
Hadi,
auch noch
du
richtig.
Du hast ja auch recht, aber du kennst mich.
Ich weiß.
Du weißt doch, wie sehr ich diese Partystimmung mag und wie sehr ich dann auch mal gerne Sachen einfach mal ausblende.
Und dann kommt die Testfall mit
und dann
dir
kommt die
Testfall
wieder,
Finger.
Nachdem
Mann.
Der Schal eigentlich mal wieder schief hing und dann erklärt die mir das.
Mit ihrem Fanschal und dem Bengalus
guck mal.
Im Arm noch.
Wirklich, dann so.
Übrigens, da ist eine Frau auf Color.
Und Hadi, wenn nicht alles so perfekt wäre, dann würde ich auch wieder, ich weiß, du machst keine Fehlersuche. Das ist auch wichtig, genau das zu sagen, gerade als schwarze Frau, die du bist. Ich fühle da alles mit. Und es ist ja nicht so, als wäre es mir nicht aufgefallen. Ich finde aber alles andere so großartig, wie
ist
zum Beispiel, dass die da einfach am Pool sitzen und über ihre Vulvas sprechen. Mhm. Und das in einer Art und Weise, die Pop-Feminismus so auch selten hinbekommt und das aber in einem Mainstream-Format auf TV Now passierend, finde ich einfach sensationell. Und auch wie über Heteronormativität gesprochen wird, wie darüber gesprochen wird, dass Frauen, wenn sie kurze Haare haben und lesbisch sind, ihnen auf einmal die Weiblichkeit abgesprochen wird, obwohl sie sich selber als weiblich definieren. All diese wichtigen queer-feministischen Diskussionen, die es höchstens mal in Berlin an der Ecke gibt.
Plötzlich auf TV
Now. Und dann die bei TV
Now.
Ich war so, verdammt nochmal, was ist denn hier los? Und Hadi, es gab ja auch schon Riesendrama. Sonja und Ulla, meine Güte.
Dass sie sich gekloppt haben, ne?
Naja, sie haben sich ja nicht wirklich gekloppt.
Ja.
Es wirkt so bei der allerersten Folge, dass bevor die ganze Show überhaupt losgeht, sich zwei Kandidatinnen so krass in die Haare bekommen, dass sie sich eventuell gekloppt hätten und daraufhin rausgeschmissen werden. Jetzt weiß man aber, Sonja hat ein Interview gegeben, irgendwo im Darknet auch, und da sagt sie eben nicht, dass sie sich nicht geschlagen hätten. Und TV Now lässt das so ein bisschen offen, finde aber auch da, muss ich sagen, Chapeau an TV Now, dass das nicht gezeigt wurde, dass diese Auseinandersetzung nicht Teil des Formats war, dass das nicht so ein creepy Reality-TV-Moment war, wo dann einfach Leute nochmal die Kamera extra draufgeballert wird, fand ich einen starken Moment. Und ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Hadi, ich bin so gespannt. Den ersten Kuss gab es auch schon. Hadi, ich weiß ja gar nicht.
Sprechen wir über Elsa?
Ach, wir sprechen über Elsa. Meine Güte, was hat Elsa für tolle Augen?
Mein, aber was ist das einfach? Also die sind einfach schon, die
sind
schon
alle
sehr
heiß.
Schön. Also es sind sehr schöne Frauen.
Sehr schöne Frauen, aber in einer großen Vielfalt, finde
ja,
ich.
Ja, finde ich auch.
Nicht in der vollendetsten Vielfalt, wie wir jetzt dank Hadi wieder mal gelernt haben. Wenn man über Bodytypes spricht, kann man da auch noch mal drüber reden.
Kann man sehr viel
Fair enough, machen wir dann irgendwann andermal. Nicht heute, denn heute sind wir die Fans der Woche.
Annalena Baerbock.
Ich lehne mich gerade mal so ein bisschen zurück hier.
Ja, du so, jetzt kommt wieder der Part, wo sie labert. Nein, aber ich freue mich darüber, dass Annalena Baerbock sich ganz offensichtlich ordentlich entschuldigen kann. Und das ist ja sowas, was man heutzutage wirklich wie mit der Lupe irgendwie suchen muss. Sie hat es getan, und zwar musste sie sich für ihren Lebenslauf erklären, in dem einiges so nicht ganz gestimmt hat. Da hat sie selbst gesagt, sie hat einiges sehr komprimiert dargestellt. Gucken wir mal, was passiert ist. Auf ihrer Website hat sie unter Mitgliedschaften zuerst mal unter anderem die Transatlantik-Stiftung German Marshall Fund und das UN-Hilfswerk UNHCR aufgeführt. So, das stand da sehr lange. Und dann wurde plötzlich die Seite geändert und die Überschrift lautete statt Mitgliedschaften dann plötzlich nur noch Beiräte und in Klammern Fördermitgliedschaften, regelmäßige Unterstützung. Oh, und dann
so von Head Off zu, ich habe dann mal einen Kaffee hingebracht.
Ich habe dann mal ein Praktikum gemacht. Man war so, yo,
Annalena,
warum machst du das? So, außerdem ist dann jetzt auch noch ganz aktuell zuletzt aufgefallen, dass ihre Tätigkeit als Büroleiterin einer Europaabgeordneten auch nicht ganz aufgeht, so zeitenmäßig. Das hat nicht so ganz gepasst, was da am Anfang stand, ja. Und dafür hat sich aber Annalena ganz ordentlich, wie ich finde, entschuldigt. Sie hat gesagt, das war offensichtlich sehr schlampig. Ich habe da offensichtlich einen Fehler gemacht und das tut mir sehr, sehr leid. Ganz offensichtlich.
Ja.
Aber ich fand das gut. Ich fand gut, dass sie sich da so entschuldigt hat, dass sie auch sagt, ja, war scheiße, kann ich gar nicht jetzt irgendwie erklären. Ich möchte nur, dass alle wissen, dass ich mich irgendwie da nicht größer machen wollte, als ich es bin. Aber war halt nicht geil. So,
ja.
Schluss. Mehr kann man da nicht sagen. Das Problem ist einfach nur, wir sind ja gerade schon eigentlich mitten im Wahlkampf.
Mhm.
Und da werden solche Fauxpas halt einfach bestraft. Mhm. Im April lagen die
naja,
Grünen...
Nicht bei allen. Halt
naja,
ihn, ne?
nicht bei allen. Im April lagen die Grünen noch bei 25, in der Zwischenzeit dann jetzt nur noch auf 22%. Und auch im Kanzlerinnen-Kandidaten-Vergleich da hat sie jetzt ein bisschen was verloren und landet nur noch bei 16 Punkten, wenn man sich das anguckt.
Auch hinter Olaf Scholz, oder?
Ja, hinter Olaf Scholz und dem Pannen-Armin, weißt du? Armin Laschet, der liegt bei 29%.
Ja.
Da, wo ich auch so dachte, Jesus Christ. Aber am Wochenende, jetzt am vergangenen Wochenende, beim Grünen Parteitag, da ist sie mit 98% nochmal zur Kanzlerkandidatin gewählt worden. Da hat also die Partei gezeigt, komm Annalena, ist schon
wir
okay.
Dich.
Wir wollen dich.
Deutschland will zwar Pan-Armin, aber
wir wollen dich.
Dich.
98% haben sie ihr gesagt, wir stehen hinter dir. Auch, und das muss man halt dann auch sagen, wenn ihre Rede jetzt nicht der allergrößte Wurf war, da hat man einfach gemerkt, dass sie noch so ein bisschen nervös war. Aber es war okay. Ich finde, das hat sie menschlich gemacht. Ich fand echt, dass das jetzt nicht sowas ist, wo sie so robotermäßig durchgeht und sagt, ja, ist mir doch scheißegal. Ja. Ich funktioniere hier weiter und tue so, als ob irgendwie mir nichts was anhaben könnte. Sie war so ein bisschen nervös und so. Und das fand ich süß. Aber das war für mich das Statement der letzten Woche. Auf jeden Fall, dass sie sagt, ich habe ganz offensichtlich einen Fehler gemacht und das tut mir sehr, sehr leid.
Ja, ich finde es gut, dass sie es gesagt hat. Mich ärgert es ein bisschen, dass da so Fauxpas passieren.
Ja, Mann.
Wohl wissend, dass Fauxpas schon passieren können, aber das so ein Fauxpas ist, wo ich mir denke, Annalena Herzgen, da hätten wir alle drauf verzichten können, denn der Wahlkampf ist schon schmutzig.
Ja, Mann.
So.
Ja.
Und wir sehen ja, wie männliche Kollegen irgendwie mit Affären irgendwie sich durchschlingeln können bis ins höchste Amt. Und wir leben in diesen verfickten Doppelstandards und da kann Annalena nichts für. Und ich wünsche mir aber trotzdem einfach, weil das so eine besondere Wahl ist, dass sich hier was ändert. Und Hadi, wie euphorisch waren wir beiden Mäuskens denn?
Wir sind es natürlich immer noch, auch wenn wir
Hadi,
so einen kurzen Facepalm-Moment hatten.
Von wir. Ich bin es nicht mehr.
Wirklich?
Ich bin wieder im
du bist wieder im Katastrophenmodus, ne?
Ich bin wieder im
Melancholie-Modus
und denke mir wirklich so, dieses Land verdient sie auch nicht.
Ja, aber
dieses Land verdient Armin Laschet und verdient die AfD und verdient den ganzen creepy Männermist.
Aber wir doch nicht.
Hadi, das ist egal, ich packe die Koffer, ich google schon seit längeren Zeiten wirklich
ich weiß,
auswandern.
Ich weiß, tust du wirklich. Und ich muss dir ehrlich sagen, dass...
Und ich sag euch jetzt mal eins, ich werde, wenn Annalena nicht gewinnen sollte, oder dann wählen sie ganz viele Leute nicht. Oh, aber ich sag's trotzdem, dann werde ich auswandern.
Nein.
Doch, aber will ich eh.
Ja,
aber dann sage ich noch dramatisch, dass es nur deswegen ist.
Okay.
Cool, ne?
Naja, aber ganz ehrlich, ich habe auch ein bisschen den Glauben auch verloren dann im Laufe der letzten Woche mit dieser Werbekampagne.
Ach, das war ja der räudigste Mist.
Das war so widerlich, da will ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht wieder drüber sprechen.
Wir müssen aber kurz sagen, Hadi, ne?
Also, ja, wenn wir es jetzt schon anreißen.
Komm,
ne?
Reiß aber kurz.
Ja, ganz kurz. Es wurden in mehreren überregional erscheinenden Zeitungen riesengroße Anzeigen abgedruckt und auch online sind die einem auch begegnet. Annalena im Moses-Gewand, wie sie uns im Grunde genommen in so einer Meinungsdiktatur ihre Verbotstafeln zeigt. Ne? Also nicht die Gebotstafeln von Moses mit den 10 Geboten, religiöse Kontrollgedanken und so. Wirklich ganz, ganz billig, ganz, ganz low. Und das, wo ich auch so dachte, Mann, ey, also komm, dass sie das dann auch noch alle abdrucken und publizieren. Da dachte ich, also, was spinnt ihr denn eigentlich?
Mich überraschte gar nichts mehr, Hadi, denn das ist das Deutschland, in dem wir leben.
Naja,
lieber
komm,
Hadi.
Deshalb brauchen wir jetzt, also deshalb
wir brauchen jetzt Glamour.
Wir brauchen mal ein bisschen was Wunderbares.
Wir brauchen Glamour.
Tareks Schickschnack.
Und es ist eigentlich gar nicht so glamourös, es ist schon irgendwie glamourös, aber irgendwie ist es auch sehr, sehr traurig. Denn, lieber Hadi, es ist, wie es ist. Es lief jetzt die letzte Folge Keeping Up. Mit meiner Lieblingsfamilie und meinen LieblingsfreundInnen. Und es fühlt sich irgendwie gar nicht so schlimm an, wie ich dachte, denn man hat sich da jetzt auch schon drauf vorbereitet.
Ja.
Jetzt ist leider vorbei, liebe Hadi. Das kommt, führt aber dazu, dass deine Aufgabe, dein Versprechen, das Versprechen der Woche, schau nicht so, du freust dich. Wieso freust du dich nicht?
Ja.
Wieso freust du dich nicht, etwas zu gucken, was ich liebe?
Ich freue mich darauf, das mit dir teilen zu können.
Das sehe ich in deinen Augen aber nicht.
Ja, ich würde dir nie das Versprechen abbringen, mit mir ins Fußballstadion zu gehen.
Ich würde es machen, Hadi.
Ich weiß,
ich
aber...
Ich würde überall mit dir hingehen
natürlich.
Und das Beste daraus
und
machen.
Und genau so
und nicht so eine Fluppe ziehen.
Daran erinnere ich dich dann, wenn wir in der Ostkurve stehen. Und ich dir meinen Fanschal umwerfe, nur damit du nicht auffällst. Ah, so machen wir das. Ja, aber ja, ich gucke das.
Genau, denn wir haben nämlich gesagt, wir werden jetzt das Ende dieser wunderbaren Reality-TV-Serie, Fernsehgeschichte, Ära.
Ende einer
anderthalb
Ära.
Dekaden, Kim Kardashian, die Familie zum Ruhm geführt, die einfach krassesten Momente, die Reality-TV bisher gezeigt hat und, darüber wollen wir sprechen. da habe ich mir Raum für erkämpft,
mach,
dass die Lieblingsserie, die mein Leben bereichert ist, auch mal länger als nur eine Sekunde Teil von Tratsch und Tacheles ist. Und damit
er kommt nie zu Wort.
Und damit wir das machen können, wird Hadi ein bisschen was gucken. Also Hadi, schreib dir mal auf. Also Staffel 1, Folge 1, weil ich finde, die muss man gesehen haben, ja, um da mal so ein bisschen Feeling zu bekommen. Dann Staffel 18, mhm, Folge 2. Das ist nämlich die Folge, in der Courtney und Kim sich schlagen.
Das traumatisiert dich, ne? Wenn
das
sowas
hat
im
mich
Fernsehen,
wirklich fertig gemacht.
Wenn sowas im Fernsehen gezeigt wird.
Das hast
du auch gerade vorher
noch
mal bei Princess Charming, ist es mir auch aufgefallen, dass dir das ganz wichtig war, ja, dass die Szene, wie die beiden sich prügeln, nicht gezeigt,
ja,
wurde im Vergleich,
ja,
zu hier.
Weil,
ne,
Gewalt einfach, ja, das Niederste ist, ja, was Menschen machen. Und da finde ich, muss man auch dann Menschen schützen.
Ja.
Einmal die Gewalt abbekommen und selbst die gewalttätig sind, finde ich, weil das einfach ein Moment ist, wo einfach alles verloren geht, finde ich.
Ja.
Und deswegen hat mich das sehr, sehr mitgenommen, dass diese beiden Schwestern auch noch vor laufender Kamera sich derartig behandeln.
Ich bin aber auch gespannt, was ich jetzt quasi als Takeaway dann haben werde, weil ich sie mir ja angucken soll, ne? Die,
genau,
Folge. Okay.
Dürfte ich noch kurz zu Ende sprechen?
Ja,
und dann hätte ich noch ganz gerne, dass du natürlich die letzte Folge dir anschaust, nämlich Staffel 20, Folge 12.
Okay.
Und natürlich ist meine kleine Hoffnung ein bisschen, dass du da auch eine gewisse Freude hast. Und wenn wir uns das nächste Mal treffen, du auch ein paar mehr Folgen gesehen hast. Denn jetzt kommt wahrscheinlich der Moment, der dich eher freuen wird. Es wird dann bei der nächsten Folge, komme ich und meine liebe Freundin Kim auf die Anklagebank und Judge Judy, also du, nimmst uns beide ins Kreuzfeuer.
Oh, okay.
Das heißt, all der nicht ausgesprochene, ja, Sumpf, der einen Effekt auf unsere Liebe hat.
Stimmt, low-key, ne?
So, über den sprechen wir dann. Naja, pass mal auf, Hadi. Es ist ja so, es ist ja noch gar nicht vorbei. Tada!
Oh.
Es gibt nämlich eine Reunion am 17.06. mit Andy Cohen. Und Andy Cohen ist von The Real Housewives auch.
Mhm.
Also er moderiert ganz viele Dinge, aber auch alle Reunions, zum Beispiel zumindest die ich gesehen habe, sind alle mit Andy Cohen. Er ist gay, lieber Andy. Wenn du mich heiraten willst, ruf an. Machen wir einen auf Prince Charming.
Ich mag den auch,
ich finde,
ja,
den auch sehr, 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 sehr talentiert. Und
er macht es schon ungefähr,
also
35 Jahre, aber nein, Tarek
Reunion
findet ihn total talentiert.
Die Reunion kommt dann.
Super.
Am 17.06., das ist nächste Woche, nee, diese Woche. Das heißt, du brauchst ja nicht mehr als 2 Wochen, um 3 Folgen zu gucken.
Ja, schaffen wir schon. Wir werden das alles noch klären. Wir werden das alles noch klären, wann genau ich was gucke und natürlich dann frühzeitig kommunizieren. Vielleicht gucke ich das auch jetzt diese Woche noch.
Ja, wäre halt mal cool, denn es ist mir ja wichtig.
Wow! That escalated quickly. Ihr Lieben, das war Tratsch und Tacheles. Er hat eine Testfrei, geht in Urlaub mit Hausaufgaben, wohlgemerkt. Aber nur weil ich in Urlaub bin, heißt es noch lange nicht, dass wir uns nicht wieder hören.
Ich will auch noch was sagen, Hadi.
Ach so, ja, sag.
Na, ich würde dir gerne schönen Urlaub wünschen.
Ach so.
Und beim nächsten Mal bin ich alleine im Studio.
Ja.
Und mal gucken, ob dann die Verbindung überhaupt steht zu dir.
Nein, also wie gesagt, nur weil ich mich mal ganz kurz verabschiede, heißt es nicht, dass ihr auf uns verzichten müsst. Nein, alles für euch. Ich melde mich natürlich von wo auch immer ich dann sein werde.
Es gibt jetzt noch was zu hören, Hadi.
Ja, wir empfehlen euch einen neuen Podcast, der auch von unserer Lieblingsproduktionsfirma produziert wird. Zufällig ist das Studio Bummens, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Und wenn ihr gar keine Ahnung habt, wer Ken Jebsen ist und was es mit diesem Podcast auf sich hat, dann bleibt einfach dran. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Tschüss.
Ciao,
ciao, ciao, ciao.
Tratsch und Tacheles ist eine Produktion von Studio Bummens.
Ausführender Produzent Konstantin Seidenstücker.
Produktion Kate Kugel, Laura Pohl und Peace Solomon Obong.
Redaktion Hadnet Tesfay,
Tarek, Samuel Benke,
Kate Kugel und Laura Pohl.
Schnitt und Ton Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch
überall, wo es Podcasts gibt.
Was haben wir eine Scheißangst?
Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Vielleicht der einflussreichste Deutschlands.
Mann, hab ich eine Scheißangst, wie das ausgeht.
Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten.
Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt den. Und das Robert-Koch-Institut und Bill Gates...
Und Ken Jebsen will sich nicht mehr manipulieren lassen.
Wow, das ist jetzt aber ganz schön dark. Ich kenne Jebsen noch ganz anders.
Er hat schwarzes Haar und buschige Augenbrauen. Seine Stimme ist laut und aufdringlich. Er macht einen ziemlich brutalen Eindruck.
Diese jungen Menschen haben seit Wochen nichts mehr gegessen. Und ich frage jetzt einfach mal hier in die Gruppe, habt ihr vielleicht Hunger? Wollt ihr mal Kekse oder Plätzchen probieren, ja oder nein?
Ja! Damals, da war er der wildeste, der innovativste Radiomoderator Deutschlands. Er war der Rockstar und ich war Fan.
Was ist mit Ken Jebsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Wie konnte es dazu kommen? In diesem Podcast wollen wir genau das herausfinden. Unsere Recherche beginnt in Berlin der 90er Jahre. Sie führt uns auf die Friedensmahnwachen von 2014. Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington D.C. Und sie führt uns nach Russland.
Einfluss nehmen auch auf den Ausgang von Wahlen.
Es geht um Waffennarren und Internettrolle, um Geheimdienste und Wunderheime. Um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und YouTube-Millionäre.
Ihr guckt ARD und ZDF und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht.
Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Ken Jebsen. Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist Kaschrau Beros. Das ist Cui Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Ab dem 13. Juni jede Woche im Radio, in der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt.